Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Unser heutiger Gesprächsgast Alec Banda ist Bischof von Solwezi im Nordwesten Sambias. Er ist mit 45 Jahren einer der jüngsten Bischöfe der katholischen Kirche überhaupt. Seit Juli 2007 ist er im Amt und verrichtet seinen Dienst mit viel Elan und Gottvertrauen. Er möchte einige Ideen verwirklichen, um die Armut der Menschen zu lindern und deren Bildungsstandard zu verbessern. Und die Verwirklichung dieses Ziels ist nicht nur eine Frage von Leben oder Tod, sondern auch von Glaube oder Aberglaube. Wie das zusammenhängt, verrät er uns gleich nach dem Jingle. Grüß Gott, Herr Bischof, herzlich willkommen in unserer Sendung. Wir wollen uns heute unter anderem mit dem Kampf der katholischen Kirche gegen Armut, Ausbeutung und Analphabetentum auseinandersetzen. Doch bevor wir das tun, richten wir den Blick auf die Republik Kongo, aus der mal wieder schlechte Neuigkeiten kommen. Die anhaltenden Kämpfe im Osten des Landes könnten bald in einen Bürgerkrieg münden. Es gibt jetzt schon Hunderttausende Flüchtlinge, deren Lage aussichtslos erscheint. Sambia ist der südliche Nachbar des Kongo. Was wissen Sie dort über die derzeitige humanitäre Lage im Nachbarland?
Also zurzeit ist es eine schwere Zeit für unsere Nachbarland und besonders für die Leute, die in dieser Situation befinden sind. Wir können nur hoffen und beten, dass also die Kirche dort einsetzt, um der so Schwierigkeiten bei den Leuten zu lindern. Ich habe auch gelesen, dass also UNO und die Europäische Union dort gekommen sind, um zu helfen bei den Leuten, die also in dieser Lage betroffen sind. Dass also das Problem ja bald zu also diesem Krieg zu Ende kommen kann.
Was wissen Sie über die Ursachen dieser erneut ausgebrochenen Kampfhandlungen?
Es gibt also zwei Gruppen, eine Gruppe, die also eigentlich von Ruanda gekommen sind, aber die in Kongo für eine lange Zeit gelebt. Aber dann die Regierung von Kongo wollten diese Leute zurück in ihre Heimat in Ruanda kehren, aber sie behaupten, dass also sie sind nicht Ruandese Leute, aber Kongolese und deswegen sie wollen dort also doch bleiben. Also die Leute selbst müssen wissen, wo jemand herauskommt. Aber kann man auch das also verstehen, dass also die Grenzen werden also für einige Zeit in Ausland gemacht und die Leute werden also von ihrer eigenen Stämme herausgenommen. Und das gibt ein Problem bei uns, weil also die Grenzen sollten eigentlich nicht da sein, nach die, was also in Berlin damals also gemacht wurde. Ja, aber besser wäre, dass also die Grenzen von Dörfern gemacht wurde. Aber das hat man nicht so wahrgenommen, hat man nur in Berlin das also gemauert und das macht immer wieder Probleme. Es gibt auch etwas anders, besonders die Rohstoffe. Also die Leute wollen das also ausbeuten, um Geschäfte weiterzumachen. Also es liegt einerseits auf diese Rohstoffe, die ja so in Kongo ist.
Herr Bischof, bevor wir nun auf Ihre Heimat blicken, darf ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind, sagte ich bereits, 45 Jahre alt, gerade gestern am 15. alt geworden. Man darf also noch gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Ja, bitte.
Danke.
Sie sind im vergangenen Jahr zum Bischof geweiht worden in Solwezi. Das liegt im Westen des Landes. Und Sie sprechen so exzellent Deutsch, weil Sie in Deutschland studiert und promoviert haben. Und ich habe gelesen, dass Sie noch sehr enge Kontakte nach Bayern haben. Wie kam denn das?
Ja, mein verstorbener Bischof Dennis Dion hat also Freundschaft nach Bayern gepflegt. Und als ich also beim Studium in Deutschland war, habe ich immer wieder damals Pfarrer Martin Bucher, der zurzeit in Ruhestand ist, besucht. Ich habe auch bei ihm zu Weihnachten und Osten also bei ihm so mit ihm gefeiert und das war ganz eine Wunderzeit gewesen. Und ich war immer wieder in Dettenschwang, in der Pfarrei Dettenschwang dort gewesen. Und dieses Jahr war ich auch kurz in Augsburg gewesen.
Und seit 2002 sind Sie wieder zurück in Ihrer Heimat. Ihr Bistum ist eines der größten in ganz Afrika. Es hat über 88.000 Quadratkilometer. Damit ist es sogar etwas größer als ganz Österreich. Und Sie bezeichnen sich interessanterweise selbst als Missionar, also ein Missionar im eigenen Land. Warum?
Ja, ich bin eigentlich in Kupferberg, in Kupfergürtel, das ist also im Bistum Ndola geboren und dort aufgewachsen. Und ich habe dort auch mein Studium gemacht, ich bin im Priesterseminar gegangen und ich bin also als Priester für Ndola Diözese geweiht. Nur nach meinem Studium 2002 bin ich also zurück in meine Heimat und im vergangenen Jahr 2007 zum Bischof berufen und dann bin ich also für Soweto Diözese also geweiht als Bischof. Und deswegen sage ich auch, dass ich bin ein Missionarbischof in meiner eigenen Heimat, weil ich also versuche, also weiter die missionarische Arbeit in diesem Bistum weiterzuleiten. Sicher, das ist nicht einfacher, das ist ein Bistum von 126.000 Quadratkilometer mit 80.000 Katholiken. Die Glaube bei unseren Leuten hier in diesem Bistum ist nicht so stark. Deswegen braucht man viele missionarische Arbeit, viele Katechese und alles, was man machen kann. Und auch bei der Schulung, das ist nicht so besonders gut. Deswegen sage ich mir, dass also sicher, ich bin ein Missionarbischof in meinem eigenen Land.
Also der prozentuale Anteil der Katholiken im Land ist relativ gering. Andererseits wachsen in Sambia, wie ja auch in vielen anderen ärmeren Ländern der Erde, die Sekten, zum Beispiel die Pfingstkirchen, enorm. Worauf gründet deren Erfolg, jetzt speziell in Afrika oder in Ihrem Heimatland Sambia?
Also ich denke, es liegt darin, dass die jungen Leute, die in der katholischen Kirche kommen sollten, sie sind halt immer wieder in diese andere Kirche hineingegangen und weil also in diese andere Kirche ist alles frei sozusagen, wird man also ja Chance sozusagen gegeben, um alles zu machen, was man machen kann, weil bei uns in der katholischen Kirche, wir meinen das also, nee, kann man nicht alles machen, was man will. Es muss also Fortschritt geben, um also die richtigen Dinge also zu behalten. Aber kann man auch sehen, dass also bei dieser Pfingstkirche, es geht nicht um die Tatsache, zum Beispiel in der katholischen Kirche, wir nicht nur also predigen oder glauben, aber wir auch machen Wichtiges, was man also auch sehen kann. Zum Beispiel bei den HIV-Leuten, wir versuchen, also mit Medikamenten, ihnen zu besuchen, ihnen mit Essen zu beteiligen, was eigentlich bei der Pfingstkirche nicht gibt. Und deswegen vielleicht bei der katholischen Kirche, Glaube ist etwas ein Last sozusagen, weil es geht um die Bedürfnisse der Leute. In dieser Pfingstkirche, das geht, kann man nur zur Kirche kommen, singen den ganzen Vormittag und das war's.
Ein anderes Phänomen in Sambia ist die hohe Zahl an Menschen, die an ihren Naturreligionen festgehalten hat oder diese wiederentdeckt hat. Wie ist das zu erklären?
Das ist also eine schwierige Frage und besonders in unserem Bistum hier Solwezi. Also für mich denke ich, es liegt darin, dass die Schulung hier sehr, sehr, sehr schwach ist. die meisten Leute sind nicht also geschult und auch die Armut selbst. Die meisten Leute bei uns sind sehr, sehr arm. Immer wieder führen die meisten Leute diese Schwachheit in sich selbst. Dann die Leute wollen etwas, das ihnen Macht geben kann. Und deswegen sie glauben an alle diese anderen Dinge, Aberglaube und andere, weil sie denken und sie bedenken, dass also von diesem Aberglaube kann ich etwas also bekommen. Eigentlich heute haben wir ein Seminar zu Ende gegangen. Das ging um Aberglaube, um die Katechisten, das also in ihre Situation das zu bringen, wie man so die Tricks macht, um ihnen zu überzeugen, dass das eigentlich das wahr ist. Also in die Tatsache, dass es nur Tricks ist. Mhm. Es gibt keine Wahrheit.
Darf ich da mal einhaken? Wir haben ja in Europa nur sehr vage Vorstellungen von Naturreligionen. Da denkt man bei uns gleich an Voodoo oder den viel zitierten bösen Blick. Haben Sie konkrete Beispiele für Aberglauben, die auch den Alltag dort bestimmen?
Ja, es gibt so Beispiele, wo die meisten Leute, wenn ich also für meinen Pastorat besuche, in die Austerstationen, ich komme sowieso in Kontakt mit diesen Leuten. Aber ich auch biete ihnen das Evangelium und biete ihnen, dass also Jesus Christus hat für uns geleidet und für uns gestorben und aufgestanden, um uns ein neues Leben zu geben. Und wenn man an Jesus Christus glaubt, kann man also ein neues Leben empfangen oder bekommen. Und dadurch versuche ich also die Leute, das Evangelium bei ihnen zu bringen und eine andere Sicht bei ihnen zu bringen. Aber das ist etwas schwierig, weil die meisten Leute kennen nicht, also ihre Schulung, wie ich schon gesagt habe, nicht gut ist. Und wie kann man also mit dieser Situation umgehen? Und deswegen, man braucht einerseits eine neue Schulung und andererseits Katechese weiter ihnen zu geben, um ihnen zu überzeugen, weil kann man schon das zeigen, dass also ein Trick, was also diese Leute, die Voodoo machen und alle diese Leute, sie machen nur das, um Leute Furcht hineinzubringen, wo man nicht also für sich selbst etwas machen. Zum Beispiel, die meisten Leute bei uns in diesem Bistum, besonders die in Dörfern sind, sie behaupten, dass wenn man also eine gute Ackerfield hatte, dann würde man also bei jemandem, ein Häcksler, immer so verhexet, dann denkt, ich soll nicht so anbauen, ich lasse nur, vielleicht ich baue nur ein kleines Stück. Und wenn man also vielleicht zu viel, also eine gute Ecke angebaut hatte, dann man denkt, er ist ein Häcksler und er benutzt solche Kraft, um das zu machen. Das bringt in sich Unterentwicklung, kann man nicht entwickeln. Man hat Angst, kann man nicht etwas Gutes machen für sich selbst, weil man hat Angst, dass er so jemandem mich so hexen will. Und deswegen Unterentwicklung verbreitet sich. Es wäre besser, wenn man hier eingeschult wurde. Weil ich denke, wenn man also eine gute Schulung bekommen hat, kann man eine neue Perspektive haben und kann man auch also von anderen Situationen etwas Neues erleben. Kann man lesen, was also vielleicht in anderen Ländern oder auch in anderen Bistümen, wie man das also man sein Leben weitermacht.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Glauben und Aberglauben in Afrika beschäftigen, speziell auch mit der Lage der Kirche in Sambia. Und unser Gesprächsgast hierzu ist Bischof Dr. Alik Banda. Er hat in Deutschland studiert und promoviert. Seit 2002 ist er wieder zurück in seiner Heimat. Und Herr Bischof, wir haben vor der Pause schon über die nicht leichte Aufgabe der Evangelisierung für die Kirche gesprochen, unter anderem deshalb, weil der Aberglaube noch eine so bedeutende Rolle spielt. Wie versucht denn die Kirche, diesen doch sehr tief verwurzelten Traditionen und Gepflogenheiten beizukommen? Was tut sie zum Beispiel auf dem Bildungssektor?
Ja, weil also ich keine genügende Arbeitmänner und Arbeitfrauen im Bistum habe, besonders bei der Priester und die Ordensfrauen. Was wir so dazwischen machen, ist, dass also wir bilden Katechisten. Das Bistum Limburg in Deutschland hat uns also mit Unterstützung für die Ausbildung der Katechisten gegeben. Und zurzeit bilden wir 80 Männer und Frauen pro Jahr. Ich hoffe, dass vielleicht in den nächsten 5 Jahren können wir etwa 400 Katechisten ausbilden. Und die werden also das Glaube weitergeben. Und ich glaube, dass also, wenn wir gute Katechisten haben können, dann gibt es eine Möglichkeit, dass ihre Familien besser werden. Und auch von ihren Familien kann man behaupten, dass also Berufungen weitergeben werden. Und von denen können wir in der Schule bringen und von ihnen vielleicht also auch Ordensfrauen, Ordensmänner und Priester bekommen.
Wir haben ja in Europa vielleicht gar nicht so einen Begriff von der Bedeutung von Katecheten in vielen Ländern der Welt. Wie ist das in Ihrer Diözese? Welche Funktionen haben Sie über die Weitergabe des Glaubens hinaus?
Die Katechisten, Sie sind wie in Deutschland. Wir haben dort also Pastoralreferentinnen und Referentinnen. Sie sind etwas gleich. Nur, dass bei uns die Katechisten sind nicht sehr hoch ausgebildet als die Leute dort. Und bei uns, sie machen das also ohne Bezahlung. Aber wir versuchen vielleicht mit etwas ihnen also zum Beispiel Saat und Duna. Pro Jahr kaufen wir Duna und Saat und ihnen also geben, damit das also ihr für ihre Ackerbau und vielleicht ein Fahrrad für ihnen, damit dass sie also irgendwo hinzukommen, also ein Fahrmeter haben. Die Katechisten sind die Leute, die so zuständig für Weitergabe des Glaubens. Also bei uns, sie spielen eine große Rolle. Zum Beispiel, ich habe schon gesagt, dass unser Bistum ist also 126.000 Quadratkilometer und davon haben wir nur 20 Pfarreien. Also es bedeutet, dass dazwischen haben wir keine Priester, keine Pfarrei. Und zum Beispiel, wir haben eine Pfarrei, die also 600 Kilometer von der Hauptstadt des Bischofs liegt. Und dazwischen brauchen wir Katechisten, die uns also mit dem Glauben weiterhelfen können.
Sie haben mal bei einem Besuch von Kirche in Not gesagt, dass die Menschen ja oft ein wenig zu lässig sind, nicht eifrig genug sind. Es könnte ihnen viel besser gehen, wenn sie erkennen würden, dass zum Beispiel aus Bildung, aus Strebsamkeit auch ein gut gedeckter Tisch und eine sichere Zukunft resultieren würde. Es ist also auch eine Frage der Denkweise. Wie wollen Sie die Denkweisen ändern?
Ja, ich bin überzeugt, dass also, wenn Leute eine neue Denkweise bekommen können, kann man weiter im Leben. Und das können wir nur erfüllen, wenn wir so mit der Schulung. Deswegen denke ich, also Schulung für mich ist also sehr, sehr wichtig. Wenn wir also die meisten, zum Beispiel die jungen Leute, auch alte Leute in der Schule bringen können, dann haben wir eine Chance, diese Denkweise zu ändern. Zum Beispiel, wir haben also bei uns, unsere Leute hier, wenn eine Bube, der so, sagen wir, zwischen 9 und 13 Jahre alt ist, wird er so zur Beschneidung geschickt. Ich werde so auch gesagt, dass er sollte so ein sexuelles Erlebnis haben. Am meisten mit jemandem, der so älter ist. Und wenn sagen wir, wenn eine solche Person oder vielleicht jemandem, der dieser junge Mann sexuelle hat, der hat ja so HIV, dann das Kind hat auch HIV. Das ist das Gleiche mit den Mädchen. Und es gibt ja so die Lehre in dieser Umgebung, dass also eine junge Sorte sexuelle Erlebnis fast ja, jeden Monat haben. Und auch für ein Mädchen. Und das kann man nur brechen, wenn man so eine Schulung gibt, dass man also erklärt, man stirbt nicht ohne sexuelle Erlebnis. Mhm. Und deswegen denke ich und ich glaube daran, wenn es Schulung gibt, wenn es Schule gibt und auch mit Katechese des Glaubens, können wir das also gut also hineinbringen. und heimbringen. So, wir brauchen nach meiner Meinung einerseits die Schulung, um eine neue Denkweise zu bringen und auch das christliche Glauben mit neuen Werten an die Leute zu bringen. Und dadurch können wir eine neue Perspektive für unsere Leute anbieten.
Also Wertevermittlung durch Bildung, durch die Katechisten. Wichtig, ein wichtiger Schlüssel für diese Bildung und auch für die Evangelisation ist sicherlich ja auch die Familie. Das ist ja ein allgemeiner Grundsatz in der Kirche. Wenn wir zum Beispiel auf Europa blicken, da ist ja die Krise der Kirche gleichsam auch eine Krise der Familie. Wie ist das in Afrika? Welche Bedeutung hat Familie in Afrika? Wo setzt die Kirche an, um die Familien zu stärken?
Gott sei Dank, die Krise Europa anbelangt die Familie, ist nicht stark bei uns. Ich kann nur hoffen und beten, dass das bleibt. Und ich denke, dass also bei uns die Familien sind stark. Man versucht alles unter in der Familie zu tun und zu machen. Und deswegen auch die Werte, die also typisch afrikanisch, sie werden also weiter in die Familien weiter verbreitet.
Typisch afrikanische Werte?
Kinder zu sorgen oder Kinder zu haben. Sogar vielleicht nicht nur zwei, aber drei, vier, fünf, sechs. Das ist also typisch afrikanisch, weil man behauptet, dass also man stirbt nicht. Man lebt weiter in seinen eigenen Kindern. Und derjenige, der so mehr Kinder hatte, lebt mehr. Er hat also ein großes Leben. Deswegen ist es etwas schwierig, wenn man also zum Priesteramt geht, dann das bedeutet, dass dieser Mensch, obwohl er am Leben ist, ist schon tot, weil er wird dann keine Kinder sorgen oder so bezeugen, dann kann man also nicht an ihn denken. Die Werte und besonders die Familien und auch zum Beispiel in Europa, wenn man alt ist, wird er nur so in ein Altenheim gebracht und dort geschossen. Aber bei uns, die alten Menschen bleiben in der Familie. Auch die Kinder, zum Beispiel zurzeit wegen HIV-AIDS-Krankheit. Wir haben viele Straßenkinder. Diese werden also doch in der Familie weiter also gepflegt. Und die großen Familien versuchen also, um ihnen also zu sorgen. Und wir versuchen, die kleinen Basisgemeinschaften weiter zu stärken, weil wir glauben, dass in diese kleinen Basisgemeinschaften leben Familien. Und dadurch kann man also das Glaube weiter geben.
Ja, also die Familie hat eine ganz große Bedeutung in Afrika, natürlich auch für die Evangelisation. Man muss aber auch feststellen, es gibt viele Flüchtlinge, natürlich Kriege spielen da eine Rolle, auch Naturkatastrophen, die kann man ja auch nicht verschweigen. Und es gibt auch viele Arbeitsmigranten, das ist ja auch ein Problem für sich. Wie stark ist denn die traditionelle Familie dadurch gefährdet?
Für die Familien, die also in ländlichen Regionen wohnen, zum Beispiel in unserem Bistum, das ist also, kann man sagen, dass also das wird weiter gemacht. Aber das ist etwas anders, wenn man also in die Städte wäre. Dort ist etwas anders, weil dort so die Leute, die meisten, die weniger, die dort wohnen und leben, arbeiten. Und um eine große Familie zu sorgen, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Das ist also, es belastet ja so vielleicht nur jemanden, der arbeitet und kann man auch sehen, dass also diese Familien sagen, nein, ich kann das nicht mal weitermachen, das geht nicht. Ein solches Kind muss also vielleicht zurück in dem Dorf gebracht werden. Und wenn ein Kind vielleicht in der Stadt ausgewachsen ist, das Kind will nicht also in den Dorf gehen. Und denn diese Kinder bleiben auf der Straße. Das ist eine Tatsache, kann man nicht also das verschweigen. Aber für die Leute, die am Land leben, das ist etwas einfacher. Kann man weiter ein Kind noch in der Familie nehmen oder zwei oder drei Kinder kann man noch in der Familie nehmen. Aber für die, also in die Städte, das ist etwas schwierig. auch, es gibt ja so Probleme mit der Arbeitslosigkeit bei uns, deswegen also die Firmen, die so Arbeitsplätze geben sollten, sie sind nicht da. Zurzeit haben wir in der Kupferminen und andere Firmen, die so mit die Chinesen getrieben, aber die Chinesen bringen auch ihre Landsleute in Sambia zu arbeiten. Dann bedeutet das, dass die Sambianer haben keine Arbeitsplätze.
Aha, also Chinesen arbeiten in Sambia?
Ja, wir haben also die chinesische Firmen, in die chinesische Firmen, die Chinesen bringen ihre eigenen Leute von zu Hause, ihre Landsleute. Und das bedeutet, dass auch die Sambianer haben keine Chance, in ihre Firmen zu arbeiten.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria, wo wir uns heute mit Glauben und Aberglauben in Afrika beschäftigen und auch damit, welche Antworten die Kirche darauf hat. Unser Gesprächsgast ist weiter Bischof Dr. Alik Banda aus Sambia. Und Herr Bischof, Sie haben vor der Pause schon von afrikanischen Werten gesprochen und welche große Bedeutung sie haben, auch innerhalb der Familie. Und für die Inkulturation des christlichen Glaubens sind diese afrikanischen Werte natürlich auch wichtig. Gerade deshalb nimmt ja auch die Inkulturation in dem nachsynodalen Schreiben Ecclesia in Afrika von 1995 einen so breiten Raum ein. Was meint eigentlich Inkulturation in Afrika und haben Sie ein paar gelungene Beispiele für uns?
Ja, wenn man von Inkulturation spricht, was wir wollen davon sagen, ist, dass also wir brauchen oder wir wollen also das christliche Leben nicht nur als etwas von außen gesehen, aber doch, was uns auch bewegt, dass auch in unserem Leben das also mitmacht. Am häufigsten Beispiel ist also Inkulturation in der Liturgie, das ist also häufig. Früher hat man also Orgel gespielt, aber zurzeit spielen wir Trommeln und benutzen wir was also von zu Hause, heimische also
Instrumente. Ja.
Instrumenten. Aber das ist nur äußerlich. Aber auch was wichtig finde ich, ist, dass also das christliche Leben wahrhaftig in unserem Leben wahrzunehmen. Zum Beispiel, die Kirche ist nicht nur, wo eine Struktur ist, aber wo die Leute sind, in die kleinen Basisgemeinschaften, in die eigenen Familien. Und auch unsere eigene Kultur zu beeinflussen.
Herr Bischof, wir wollen jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs natürlich auch noch auf HIV, auf AIDS zu sprechen kommen. Und das ist auch notwendig, denn Sambia gehört immer noch zu den Ländern mit den höchsten HIV-Infektionsraten weltweit. Nun wird der Kirche ja immer vorgeworfen, besonders bei uns in Europa, ihre Morallehre leiste der Ausbreitung der Epidemie gewissermaßen Vorschub, weil sie zum Beispiel den Gebrauch von Kondomen verbiete. Wie sehen Sie das als ein Priester, der tagtäglich mit dieser Not konfrontiert ist?
Das ist also eine schwere Frage. Das ist auch eine schwere Situation bei uns. Die meisten Leute leiden sehr unter dieser Krankheit oder dieser Epidemie. Aber für mich und auch für die Leute, die Mitarbeiter im Bistum, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wir behaupten, dass es auch was wichtig wäre, keine Kondome Leute zu geben, aber eine gute Lehre, eine gute Katechese. Das heißt, dass Leute sollten keine Sex außer der Ehe. Man sollte nur in der Ehe Sex haben. Das ist nach meiner Meinung das einzige Weg, um die Krankheit zu lindern. Sicher, zurzeit kann also man sagt, dass also es gibt eine gewisse also gute Nachricht, dass also die Akzent geht nicht hoch, aber geht etwas unten. Wir haben immer von 16% gesprochen, zurzeit spricht man von 12%. Mhm. Also das geht etwas unten. Aber ich denke, wenn wir lernen können, dass also sollte man Sex nur in der Ehe haben, dann werden wir viele erreichen. Weil wenn man also bedenkt, dass also ein Kondom ein guter Weg ist, dann das bedeutet, werde man also immer wieder Sex auch außer der Ehe. Aber ich denke, das ist also nicht in Ordnung. Was wäre in Ordnung? Nach meiner Meinung ist die Lehre der Kirche, dass Sex sollte nur in der Ehe sein.
Sie sagten es also, das ist die Botschaft der Kirche. Ich sage nochmal die nackten Zahlen. Die Lebenserwartung in Sambia ist von 60 Jahren im Jahr 1990 auf 37 Jahre im Jahr 2005 zurückgegangen. Bei einer Bevölkerung von 11 Millionen leiden rund 1,2 Millionen an der Immunschwäche. Aber Sie sagen, es ist leicht zurückgegangen. Hat das etwas damit zu tun, dass die Botschaft der Kirche ankommt, oder hat es noch andere Gründe?
Nicht nur vielleicht die Botschaft der Kirche an die Leute angelangen ist, aber auch, dass also Kampagne hat etwas jetzt verbreitet, dass also auch die Regierung macht mit, die verschiedenen NGOs macht mit und auch die Kirche. Am Anfang an hat die Kirche allein das gemacht. Die Regierung hat immer gefürchtet, sie wollte nicht davon reden, weil vielleicht einige Leute von der Regierung auch HIV hatte. Und sie wollten das nicht mitmachen. Aber zurzeit, man macht mit. Alle Leute, die Politiker, Leute in der Regierung, NGOs und auch der Kirche. Und ich denke, wenn wir weiter zusammenarbeiten und auch mit diesem Ziel, dann werden wir viel mehr erreichen.
Herr Bischof, blicken wir noch nach vorne ins nächste Jahr. Papst Benedikt XVI. Wird im kommenden Jahr mit Kamerun und Angola zwei afrikanische Länder besuchen. Was erwartet sich die afrikanische Kirche von diesem Besuch?
Ich glaube und ich hoffe, dass der Papst wird so in unsere Situation kommen, mit unserer Schwäche leiden und auch unsere Armut erleben und auch die Hoffnung, die wir haben, auch unsere Glaube, das auch erleben. Also ich kann nur dem Heiligen Vater alle Gute wünschen, dass er so, er wird das auch bei uns gut angefangen werden und er wird so unser Leben erleben, wie wir also als armes also Kontinent und auch mit Hoffnung und für die Verbreitung des Evangeliums.
Gut, Herr Bischof, zum Abschluss unseres Gesprächs will ich nochmal auf den Aberglauben zurückkommen. Der ist ja beileibe nicht nur ein afrikanisches Problem. Die kulturelle Leitreligion des Westens, das einigende Band Europas, nämlich das Christentum, hat hier viel von seiner Strahlkraft eingebüßt und in dieses Vakuum stoßen andere Religionen und natürlich auch verschiedene Formen von Aberglauben, zum Beispiel Esoterik, aber auch Spielarten einer neuheidnischen Naturreligiosität. Wie haben Sie als Afrikaner diese Phänomene hier in Europa erlebt? Hat Sie das gewundert oder erschreckt gar?
Als ich dort also zu meinem Studium gekommen bin, dann habe ich gedacht, was ist los hier? Ich habe immer gedacht, dass also die Europäer sehr glaubhaftig sind und alle diese Dinge. Aber dann habe ich auch das wahrgenommen, dass also ich kann nicht also von der Vergangenheit Europäer so sehen. Ich sollte Europäer mit der Situation, die zurzeit ist, also auch sehen. Also das war eine schwere Zeit für mich, aber einerseits hat mich geholfen, um auch also mit meiner eigenen Kraft, meine Glaubens also wahrzunehmen. Das ist nicht einfacher und ich hoffe, das kommt nicht auch zu uns irgendwann. Also ich kann nur hoffen, dass wir werden doch auf der Linie bleiben des Glaubens.
Zum Schluss haben Sie noch drei Wünsche frei. Wenn Sie sich was aussuchen könnten, was wäre Ihr größter Wunsch für die Zukunft Ihres Landes und auch Ihrer Diözese?
Mein Wunsch für das Bistum Sulawesi wäre ein gutes Schulsystem. Wenn wir also eine gute Schule haben können, besonders diese die Leute in der Schule zu bringen, um vielleicht eine neue Perspektive zu haben. Und auch, wenn das möglich wäre, ich will also auch unsere Priester weiterzubilden, aber es fehlt uns an Mieter. Wie können wir also Priesterkandidaten, Priesterseminar schicken? Es ist schwierig zu finden, das Geld für ihre Schulung in der Priesterseminar zu schicken. So, die zwei wäre so meine große Wünsche zur Zeit und auch die Katechisten weiterzubilden.
Ja, dann wünschen wir Ihnen für Ihre Arbeit viel Erfolg, Gottes Segen und sagen Ihnen, Herr Bischof Banda, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank und Gottes Segen.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit Bischof Dr. Alik Banda aus der Diözese Sulawesi in Sambia. Wer sich über die Arbeit der Kirche in Sambia und natürlich auch die Arbeit von Kirche in Not dort informieren möchte oder diese unterstützen will, der kann dies tun auf den völlig neu gestalteten Internetseiten von Kirche in Not Deutschland unter kirche-in-not.de. Wir stellen Ihnen bei Wunsch auch gerne den Kontakt zu Bischof Banda her. Rufen Sie uns einfach an unter Telefon 089 760 7055. Nächste Woche geht es um das Hilfswerk Kirche in Not. Viel Neues ist im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht worden. Weiteres in Planung. Darüber informieren Sie dann Karin Fenbert und Klaus Wundlechner. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und dabei sind. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.